als A&R muss man mitgehen mit dem, was passiert, dynamisch sein, flexibel sein, nicht irgendwann darauf berufen, das war schon immer so und das bleibt auch immer so und das ist richtig so.
Die Musikwelt verändert sich rasant. Und damit meine ich nicht nur, wie Musik gehört wird, sondern auch, wie sie entdeckt wird. Die Geschichten der erfolgreichsten Artists unserer Zeit beginnen nicht, wie man es romantisch in Filmen sieht, in einer tristen Bar, wo ein zufällig vorbeistreunender A&R-Manager den Weltstar von morgen traurig auf der Gitarre herumklampfen sieht. Nein, sie beginnen in der Regel im Internet.
Big Data, TikTok-Trends und KI-Filter sind nur einige Buzzwords, die fallen, wenn man in der Branche über die Zukunft des Arbeitsfelds von A&Rs spricht. Aber was ist denn nun dran an dem Horrorszenario, dass ein KI-Tool bald eure A&R-Managerin ersetzt? Was sind die aktuellen Entscheidungstreiber im Bereich Artist and Repertoire? Und wie werden sie arbeiten, die A&Rs der Zukunft? Darüber sprechen wir heute bei Reeperbahn Festival Deep Dive, eurem Lieblingsmusikbusiness-Podcast, präsentiert von Musikwoche. Wir, das sind meine geschätzte Kollegin Lina Burghausen, Branchenlexikon und selbst mit 5 Jahren A&R-Erfahrung auf dem Tacho.
Und mein geschätzter Kollege Alex Barbian, einer der wohl besten Musikjournalisten und Podcaster, die wir in diesem Land haben. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wie immer sind wir nicht die Einzigen, die in dieser Folge Deep Dive zu Wort kommen. Wir haben uns ExpertInnen-Stimmen von Jan-Simon Wolf, Jessica Wuttig und Adrian Hillekamp eingeholt, die uns Insights in ihre Arbeit geben. Eine Anmerkung in redaktioneller Sache. Wir hätten gern noch eine Major-Perspektive in die Runde der ExpertInnen dieser Folge aufgenommen. Leider scheiterten unsere Anfragen an den Freigaben durch die Labels. Wir nehmen diese Folge am 22. April 2026 auf. Neuere Entwicklungen und Trends können wir deshalb leider nicht berücksichtigen. Unsere Quellen, weiterführende Links und Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit gehen wir rein, würde ich sagen. Alex, erinnerst du dich noch an das Musikvideo zu Don't Let Me Get Me von Pink aus dem Jahr 2001?
Aber hallo, das lief ja noch jahrelang regelmäßig auf MTV und hat mein Amerika-Bild im ostdeutschen Hinterland damals doch stark geprägt.
Ja, feel you. Für mich ist dieses Video auch aus einem anderen Grund relativ krass im Gedächtnis geblieben, nämlich durch den Cameo-Auftritt von L.A. Reid. Das war Pinks A&R-Manager, der ihr in dem Video sehr zynisch im schwarzen Anzug und mit Sonnenbrille erklärt, wie sie denn ein Popstar wird, wenn sie, Zitat, alles verändert, was sie ausmacht. Das war das erste Mal, dass ich in der Popkultur den Job des A&Rs so richtig bewusst wahrgenommen habe. Und ich muss sagen, mich hat das damals als Teenie echt beeindruckt, diese Erscheinung, die L.A. Reid da war.
Ja, nicht nur dich. Der Job des A&Rs gilt als absoluter Traumjob im Musikbusiness. Und A&R-ManagerInnen wie Rick Rubin oder Sylvia Robinson haben ganze Genres maßgeblich geprägt oder ihnen ja überhaupt erst zum Durchbruch verholfen. In einem FAZ-Artikel heißt es, A&Rs seien ja die Halbgötter der Musikindustrie. Viele von ihnen haben Popmusikgeschichte geschrieben. Sam Phillips, der für Sun Records zum Beispiel Elvis Presley, ja, Johnny Cash oder Roy Orbison gesigned hat. Oder Cliff Davis, der als Mann mit den goldenen Ohren als wohl erfolgreichster A&R-Manager aller Zeiten gilt, mit Entdeckungen wie Janis Joplin oder Alicia Keys. Oder mein persönlicher Halbgott, Oasis-Entdecker Alan McGee. Und dann gibt's da noch den urbanen Mythos um die A&R-Arbeit von Jay-Z, der Rihanna bei ihrem Gespräch wohl ja ein wenig melodramatisch sagt, sie könne entweder den Vertrag unterschreiben und den Raum durch die Tür verlassen oder alternativ aus dem Fenster des Wolkenkratzers, in dem sie saßen, springen.
Ja, Mythos ist ein gutes Stichwort. Es ranken sich wohl um kaum einen Musikbranchenjob so viele Mythen wie um die Position des A&Rs. Zugleich zieht die romantische Vorstellung, dass man ja die Lady Gaga oder den Apache 207 von morgen entdecken könnte und ja mit dem eigenen erlesenen Musikgeschmack die Popkultur der Zukunft gestalten kann, unzählige junge Menschen an. Bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, vielleicht nochmal für alle, die nicht so deep im Label- oder Publishing-Business unterwegs sind, so eine kleine Definition. A&R steht für Artist und Repertoire. Man könnte A&R-ManagerInnen so als die KuratorInnen oder die künstlerische Leitung von einem Label oder Verlag definieren. Die scouten Bands und Solo-Artists, SongwriterInnen und ProducerInnen und signen sie eben beim Label oder beim Verlag, für den sie tätig sind. Und gute A&Rs entwickeln die Talente, mit denen sie arbeiten, weiter und arbeiten eng mit ihren Acts zusammen, um ihnen zum Durchbruch zu verhelfen. Und das kann je nach Struktur des jeweiligen Deals, den man eben hat mit den Artists, vieles bedeuten. Es kann bedeuten, Studio-Sessions zu organisieren, mitzuentscheiden, welche Songs auf ein Album kommen oder das Image für den Artist mitzuentwickeln.
Dabei steht fest, A&Ring ist das Herzstück von Musiklabels und Musikverlagen. Denn ohne erfolgreiche Artists und ein tragfähiges Frontline- und Katalogrepertoire ist kein Label und kein Verlag wirtschaftlich überlebensfähig. Da verwundert es nicht, dass die deutschen Musiklabels zwischen 2010 und 2022 ihre Investitionen im Bereich Artists und Repertoire mehr als verdoppelt haben. Musiklabels zahlten 2022 132% mehr an KünstlerInnen aus als noch 2010. Und das, obwohl die Gesamteinnahmen der Labels in dieser Zeit nur um 17% gestiegen sind. 33% ihrer Einnahmen investieren Labels im Schnitt in die Entwicklung und Entdeckung neuer KünstlerInnen. All das hat eine Studie von Oxford Economics für den Bundesverband Musikindustrie ergeben.
Dass sich die Ausgaben im Bereich A&Ring verdoppelt haben, hat mehrere Gründe. Wenn man in die Studie schaut, sieht man in zwei Bereichen ein Wachstum. Das eine sind Vorschüsse, also in Vorschüsse haben Label 2010 noch 3% ihrer Einnahmen reinvestiert. 2022 waren es dann 10%. Der andere große Investitionstreiber sind die Lizenzzahlungen, die sich im Untersuchungszeitraum von 18% auf 33% gesteigert haben. Im Bereich Marketing und Promotion sanken die Investitionen in der Zeit allerdings von 20% der Einnahmen auf nur noch 16%.
Für die steigenden Investitionen könnte es mehrere strukturelle Gründe geben, auf die die Studie nicht direkt eingeht. Zum einen werden Artists heute in der Regel später und kurzfristiger gesigned, nämlich oft erst dann, wenn ein Thema auf Social Media trendet. Darauf werden wir noch im Laufe der Folge zu sprechen kommen. Das minimiert natürlich das Risiko für das Label, aber natürlich wollen die Artists dann auch bessere Vertragsbedingungen. Zum anderen wird durch die immer kürzeren und schnelleren Release-Zyklen und die Fokussierung auf das Single-Geschäft bei vielen Labels vermutlich auch einfach mehr gesigned.
Und nicht alle Investitionen in Vorschüsse und Lizenzen beziehen sich auf die Investitionen in neue Artists. Auch der sehr boomende Bereich der Katalogkäufe fällt hier natürlich mit rein. Über den haben wir ja in unserer Deep Dive Folge 20 sehr intensiv gesprochen. Von den Katalogkäufen profitieren allerdings vor allem die etabliertesten Acts und auch andere Labels, von denen die Kataloge abgekauft werden. Wir fokussieren uns in dieser Folge übrigens primär auf den Aufbau neuer Talente und lassen das Thema Katalogkäufe hier eher links liegen.
Die BVMI-Studie hat aber auch ordentlich Kritik kassiert, vor allem vom Verband Pro Musik. Wir können hier nicht auf alle Punkte eingehen, die der Verband angesprochen hat, aber es lohnt sich absolut, sowohl ihre Stellungnahme zur Studie als auch die Reaktion vom BVMI auf die öffentliche Kritik zu lesen. Beides verlinken wir euch unten in den Shownotes.
Zu den Kritikpunkten gehört, dass sich die Vertragsstrukturen im untersuchten Zeitraum massiv gedreht haben. Während es in den 2000ern noch deutlich üblicher war, mit KünstlerInnenverträgen zu arbeiten, die die Entwicklung der Artists als Ganzes abdecken und damit viel mehr Arbeit auf Labelseite verursachen, aber eben auch geringere Lizenzbeteiligungen und Vorschüsse rechtfertigen, sind es heute vor allem Bandübernahmeverträge oder reine Vertriebsdeals. Bei Bandübernahmeverträgen wird nur eine bestimmte fertige Aufnahme, zum Beispiel von einem Album oder einer bestimmten Anzahl an Songs, lizenziert. Den Weg zur Aufnahme, also Studio-Sessions, Mixing und Mastering, müssen die Artists selbst organisieren und zahlen. Idealerweise natürlich durch ihren Vorschuss, der entsprechend größer sein muss. Und bei Vertriebsdeals liegen auch Marketing und Promotion bei den Artists. Entsprechend notwendig ist es, dass auch da mehr Geld über Vorschüsse und Lizenzen bei den Artists ankommt. Sie tragen die Arbeit ja auch, die früher klassischerweise das Label übernommen hat.
Wenn ihr euch mal einen Deep Dive zu Vertragsarten wünscht, schreibt uns doch gerne mal eine Mail oder hinterlasst uns einen Kommentar unter dieser Folge. Wir steigen jetzt hier aber erstmal eben nur in die Lebensrealität von A&Rs ein.
Die A&R-Saga beginnt im Jahr 1894 mit einem alten Bekannten. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere Deep Dive Folge 22 zum Thema Vinylmarkt. Da haben wir über den Godfather der Schallplatte, über Emil Berliner, gesprochen. Er war es auch, der den quasi ersten A&R-Manager der kommerziellen Tonträgerindustrie einstellte, den damals 20-jährigen Fred Gaithberg. Seine Aufgabe war es, lokale MusikerInnen zu scouten, die beliebtes Musikrepertoire für Berliners Plattenproduktionen einspielen könnten. Er war es auch, der Enrico Caruso, über den haben wir ja auch gesprochen in der Vinylfolge, unter Vertrag nahm, der wiederum nicht nur die erste kommerziell erfolgreiche Musikschallplatte einsang, sondern auch den ersten Exklusivvertrag in der Geschichte der Recorded Music unterschrieb. Das war im Jahr 1904.
In den Jahrzehnten danach hat sich die Arbeit eines A&Rs gar nicht so sehr unterschieden von der Arbeit eines Fred Gaithbergs. Das Mittel der Wahl, um vielversprechende neue Artists zu finden, war lange Zeit primär das sogenannte Street Scouting. Also der Besuch von Live-Auftritten von Artists, ja, das sich rumtreiben in kleinen Clubs und auf Jam-Sessions, um spannende NewcomerInnen zu entdecken, bevor sie auf den Radar der Konkurrenz geraten.
Erfolg und Misserfolg eines A&Rs war damit natürlich ganz maßgeblich vom Standort abhängig. Entsprechend haben die meisten A&Rs in den großen Musikstädten gelebt und sich dort die Nacht um die Ohren geschlagen. In New York und L.A., London und Hamburg waren die Chancen, einen neuen Superstar zu entdecken, eben bedeutend größer als in Gelsenkirchen.
Klar, dass es für Musiklabels und Verlage nicht nur darauf ankam, selbst vor Ort zu sein, sondern es ein flächendeckendes Netzwerk brauchte. Deshalb werden bis heute auch externe A&R-Consultants und Freelance-A&Rs eingesetzt, die auch jenseits der Standorte der Musikunternehmen spannende Talente identifizieren können. Eine Person, die beide Seiten sehr gut kennt, die der festangestellten A&R ebenso wie die der Freelance-A&R, ist Jessica Wuttig, die für Two Sides unterwegs ist. Und sie hat uns im Vorgespräch ein paar Insights in ihren Arbeitsalltag gegeben.
Als freie A&R kann es sein, dass du näher am Artist arbeitest. Einfach weil du im Vergleich zu einem Major A&R oft nicht so viele Themen parallel hast und dir die Zeit flexibler einteilen kannst. Aber ich würde das nicht pauschalisieren, weil das extrem vom Setup abhängt. Gleichzeitig fehlt dir als Freelancer manchmal die Einbindung in die Strukturen, also Sichtbarkeit innerhalb des Unternehmens, aber tatsächlich auch nach außen. Zugang zu Prozessen und vielleicht am Ende auch die Möglichkeit, dich bei Dingen richtig durchzusetzen. Ich habe das selber erlebt, bevor ich die Festanstellung bei Two Sides hatte, war ich ein paar Monate Freelancer und bin dann halt quasi in die Festanstellung gewechselt. Von meiner Arbeitsweise hat sich da eigentlich nichts verändert. Ich habe genauso gearbeitet und die gleiche Verantwortung übernommen wie in der Freelancer-Position. Jedoch war es auf jeden Fall ein Unterschied, dass ich intern wie vor allem extern anders wahrgenommen wurde und dementsprechend auch anders eingebunden. Was man dabei auch nicht unterschätzen darf, ist, wie dieses Berufsfeld ja generell funktioniert. Ne? A&R ist ja kein klassischer 9-to-5-Bürojob. Man ist ultra viel unterwegs, ne? An verschiedensten Arbeitsorten. Also sprich im Studio, bei den Artists, in Meetings, Sessions oder eben auch auf Festivals und Konzerten.
Nochmal zurück zur Geschichte. Neben dem Street Scouting, von dem wir gerade schon gesprochen haben, dem sich rumtreiben in Backstages und Clubs, sind es vor allem die klassischen Demos, die die Arbeit eines oder einer A&R bis in die 2000er oder frühen 2010er Jahre geprägt haben. Also unveröffentlichte Hörproben sozusagen. Und ich finde, anhand der Entwicklung von Demos lässt sich auch super gut nachvollziehen, wie sich die technischen Möglichkeiten und die Zugänglichkeit zu Studios und Aufnahmetechnik so über die Jahrzehnte verändert haben.
Ja, in den frühen Stadien der Popmusik waren Demos in der Regel Proberaum oder Live-Mitschnitte, die an die A&Rs verschickt wurden. Mit der Zeit wurden diese roughen One-Take-Live-Recordings ersetzt durch halbwegs ausproduzierte Studioaufnahmen, die natürlich noch nicht final und fertig zu veröffentlichen waren, aber zumindest einen authentischen Einblick geben konnten, wie eine Singleaufnahme der Künstlerin oder Band klingen könnte.
Wenn ich mich an meine eigenen 5 Jahre als A&R von 2020 bis 2025 zurückerinnere, dann war ich da meist mit so einer Mischung konfrontiert. Also in der Regel bekam ich ein Paket aus bereits veröffentlichten Tracks und Studio-Demos von unveröffentlichten Songs, die zum Teil schon final gemixt und gemastert waren. Das Demo-Game hat sich auf jeden Fall hart professionalisiert und auch die Erwartungen, die Labels an neue Signings haben, sind inzwischen höher. Denn final ausproduzierte Demos bedeuten, dass man im Prinzip direkt nach Vertragsunterschreibung auch anfangen kann zu veröffentlichen, aka Geld zu verdienen.
Bevor man sich als A&R aber viel Zeit nimmt, durch Demos zu hören oder gar ein Konzert eines Artists zu besuchen, schaut man heutzutage vor allem auf die Zahlen, die es schon gibt. sei es die Reichweite auf TikTok oder die bisherigen Streams auf Plattformen wie Spotify. Denn tatsächlich sind halbwegs objektive Messgrößen für aufkommende Hypes inzwischen mindestens genauso wichtig für A&R-Entscheidungen wie die gute Spürnase für Musik und Erfolgspotenzial, die das einstmalig so intuitive A&R-Management eigentlich immer ausgemacht hat. Die gute Nachricht: Durch die Digitalisierung ist der Job des A&Rs deutlich weniger auf die lokale Musikszene limitiert. In einer globalen Musikwelt können auch A&Rs Musik vom anderen Ende der Welt entdecken oder eben aus Gelsenkirchen, Wünsdorf-Waldstadt oder Suhl.
Dass die Arbeitsweise eines A&Rs sich parallel zur Musikwirtschaft als Ganzes verändert hat, beobachtet auch Jan-Simon Wolf. Jan ist seit über 15 Jahren als A&R aktiv mit Stationen unter anderem bei Universal Music und als Head of A&R für den deutschsprachigen Raum beim Musikverlag Budde. Seit kurzem ist er als A&R für den Wiener Verlag Schädler Music unterwegs. Ich habe mit ihm im Vorfeld zu unserer Aufzeichnung über seine Wahrnehmung auf die Musikbranche gesprochen.
Generell hat die Musikindustrie sich an vielen Stellen für mich zu so einer Fast-Fashion-Geschichte entwickelt, wo einfach ganz viel auf den Markt kommt, was einfach eine sehr kurze Halbwertszeit hat, um eben schnell Reichweite zu generieren, um in vorgegebenen Systemen durch Streaming etc. Gewinne abzugreifen und nicht auf Nachhaltigkeit zu gehen.
Unsere Branche ist schnelllebiger geworden, so wie eben auch Trends schnelllebiger geworden sind. Was sich heute anschickt, das nächste große Ding zu werden, ist morgen gefühlt schon Stoff für die Nostalgiesparte. Und das hat Folgen.
Damit meinen wir nicht, dass Artists auf Basis von Trends gesigned werden. Das ist grundsätzlich erstmal keine neue Entwicklung. Da muss man nur in die Musikgeschichte schauen. War ein innovativer Act in irgendeiner Form erfolgreich, dauerte es nicht lange, bis gefühlt jedes Label mindestens einen Klon von eben diesem Act unter Vertrag hatte. Auf die Beatles folgten die Monkees, auf Nelly und Kelly Rowlands Dilemma folgte der Deutschrap-Abklatsch Ride or Die von Trooper Dadon und Vanessa S. Also man kann da echt in jedes Jahrzehnt gucken und findet dasselbe Phänomen. Wenn etwas einmal funktioniert, probiert man einfach noch mehr davon zu machen.
Der Unterschied zur Gegenwart liegt allerdings eben in der Kurzfristigkeit der aktuellen Trends. Ist ein Thema hot, wird es möglichst schnell vom Markt weggesigned und gepusht. Aber eben auch erst dann, wenn es hot ist. Der langfristige Aufbau von Artists ist, gerade im Bereich der Recorded Music, also bei den Labels, in den Hintergrund gerutscht. Gleichzeitig kommt es aber auch immer wieder vor, dass extrem junge Instagram-Kids schon nach dem ersten Rap-A-Cappella-Video einen Deal angeboten bekommen und in einem Tempo in die Musikbranche geschmissen werden, ja, für das sie eigentlich kaum bereit sind. Wobei es da insbesondere zwischen der Arbeitsweise von A&Rs im Major- und Indie-Segment enorme Unterschiede gibt, wie uns Jan-Simon Wolf erzählt hat.
Das geht natürlich in beiden Bereichen, aber bei Major viel plakativer um den schnellen Erfolg, um den schnellen Gewinn, um den schnellen Umsatz. Wenn der nicht eintrifft, dann wird da auch schnell der Stecker gezogen. Im Independent hat man einfach kleinere Strukturen, die aus meiner Perspektive oft auch schneller und dynamischer funktionieren und agieren können, die aber natürlich finanzschwächer oft daherkommen. Kapital anders umgehen müssen, intelligenter umgehen müssen, neue Wege finden müssen und oft auch einfach den Ansatz haben, längerfristig zu funktionieren.
Diese Unterschiede zwischen Indies und Majors betreffen nicht nur die Art und Weise, wie Artists gesigned werden, sondern auch die Vertragsgestaltung. Dazu nochmal Jan.
Das bedeutet natürlich aber auch, dass man dem Major oft von den Konditionen her, die rein auf dem Papier gesehen, vielleicht sogar besseren Konditionen kriegt, kürzere Auswertungszeiten, höhere Vorschüsse, dafür aber eben damit leben muss, dass man ein Stück weit auch in der Hire- und Fire-Welt unterwegs ist und damit umgehen muss. Im Independent bindet man sich oft längerfristig, was Auswertungszeiten angeht. Es gibt vielleicht auch kleinere Vorschüsse, mit denen man umgehen muss, kleinere Budgets, mit denen man umgehen muss. Aber dafür wird es eben auch nicht so schnell fallen gelassen, weil eben auch in kleineren Strukturen ein Verlust vielleicht auch von einem kleineren Vorschuss viel schwerer wirkt als in einem großen Unternehmen. Und dadurch aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung oft gewissenhafter mit der Arbeit und der Karriere umgegangen wird.
Was Majors und Indies natürlich eint, Sie alle müssen in irgendeiner Form wirtschaftlich handeln und brauchen entsprechende Kennzahlen, an denen sie sich orientieren können. Und während Artist and Repertoire lange Zeit ein Bereich war, der sehr vom persönlichen Geschmack, dem Gefühl für Trends und dem persönlichen Netzwerk der A&R-ManagerInnen abhängig war, sind es auch in diesem Feld inzwischen zahlreiche KPIs bzw. Key Performance Indicator oder Leistungskennzahlen, die als Fundament für Signing-Entscheidungen dienen.
Und wo schauen A&Rs hin, wenn sie möglichst verlässlich neue Rising Stars entdecken wollen? Richtig, ins Internet. Musste man sich früher als A&R rein auf sein Gespür verlassen, was das Sign von Newcomer-Acts anbelangt, gibt es inzwischen trockene Zahlen als Guideline. Was man dazu sagen muss, natürlich lässt sich kein Label und kein Verlag wirklich in die Karten gucken, wie sie arbeiten, welche KPIs sie im Blick behalten und welche Tools sie dafür nutzen.
Ja, das würde ja auch einen Wettbewerbsnachteil bedeuten, denn was man bedenken muss, Artists müssen ja heute gar nicht mehr unbedingt bei einem Label oder Verlag sein, um erfolgreich zu sein. Es muss also nicht nur die Band oder die KünstlerInnen um die Aufmerksamkeit von Label oder Verlag buhlen, auch die A&R-ManagerInnen stehen in enormer Konkurrenz zu anderen Labels, zu anderen Verlagen, Vertrieben und auch zur Entscheidung, einfach independent zu bleiben.
Ja, und wenn uns da irgendein A&R eben sagen würde, hey, da schaue ich, so arbeite ich und mit diesen Tools entdecke ich neue Artists zuerst, wäre die Gefahr eben groß, dass sie dann eben nicht zuerst zur Stelle sind, um ein neues Talent unter die eigenen Fittiche zu nehmen. Was aber sicher ist, Streaming-Zahlen auf den digitalen Streaming-Plattformen und Playlist-Platzierungen in algorithmischen und kuratierten Playlisten gehören definitiv zu den KPIs, die A&Rs im Blick behalten.
Und dann gibt es da natürlich noch den großen Musikindustrie-Mythos, dass insbesondere Nachwuchs-A&Rs eigentlich den ganzen Tag nur TikTok-Videos schauen müssen, um einen viralen Moment möglichst frühzeitig zu erkennen. In meiner Arbeit als A&R musste ich das zum Glück nicht machen, aber natürlich spielen die Zahlen auf Social-Media-Plattformen eine Rolle und viraler Content entgeht in dieser Branche niemandem. Und auch die Demographics von den jeweiligen Profilen der Artists sind super spannende Anhaltspunkte, um mögliche Zielgruppen abzustecken und zu schauen, inwiefern Label bzw. Verlagsangebot und der oder die KünstlerIn ein Match sind.
Bei etablierten Artists sind Blicke in die Ticket-Sales, gespielte Support-Shows, gegebenenfalls physische Platten- oder Merch-Verkäufe und Medienberichterstattung interessante Aspekte, die ein Signing in greifbarer Nähe rücken können. Das Problem bei all diesen KPIs ist aber etwas, was wir bei Deep Dive schon immer mal wieder haben anklingen lassen. Dass Musik und Kunst eben nicht ausnahmslos quantifizierbar sind und Potenzial sich nicht nur an Zahlen ablesen lässt. Man denke da nur an Ray, die, während sie bei Polydor unter Vertrag stand, kein einziges Album veröffentlichen durfte, mutmaßlich auch, weil ihre dort veröffentlichten Singles nicht gut genug performten und ihre Reichweite als nicht groß genug eingeschätzt wurde. Jetzt als Independent-Albumkünstlerin rasiert sie aber absolut alles.
Das stimmt. Die fast schon Besessenheit von KPIs und der Messbarmachung von Hypes kreiert einen ganz extremen Druck auf Artists, der so in der Form neu ist. Möchte man entdeckt werden und nicht durch das KPI-Raster fallen, gilt es, bestimmte Checkboxen zu erfüllen, um den Entscheidungsmechanismen, die nicht selten ja auch auf Algorithmen basieren, aufzufallen. Datenoptimierung ist alles und das schränkt schlimmstenfalls eben auch die Kreativität ein.
Ja, du hast gerade ein wichtiges Schlagwort genannt, Lina, Algorithmen. Dass Erfolgsaussichten inzwischen durch verschiedene KPIs berechenbar geworden sind, holt natürlich Firmen auf den Plan, die genau diese Erfolgsprognose automatisieren. Chatbots are scouting talent before human even listen, titelt die Musiktech-Firma BeatChain auf LinkedIn und bringt damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil auf den Punkt, den künstliche Intelligenz im Vergleich zum Menschen hat. Sie kann Millionen von Songs und Artists gleichzeitig kennenlernen, analysieren, auf dem Schirm behalten und nach Erfolgsparametern filtern. So viel kann keine A&R-Army der Welt hören.
Dass KI mit großem Erfolg den nächsten großen Star prognostizieren kann, ist gar nicht unbedingt etwas Neues. Lil Nas X wurde zum Beispiel durch die 2014 bereits ins Leben gerufene Plattform Instrumental schon 3 Monate früher als Hot identifiziert, als Columbia ihn dann finally entdeckte. Inzwischen sind zahlreiche KI-Tools für A&Rs auf den Markt geschossen. Neben den bereits genannten Instrumental und Beatchain haben die Majors inzwischen auch eigene KI-Tools zum Scouting von Musik, zum Beispiel Sodatone von Warner Music. Allein von 2019 zu 2020 erhöhte sich die Zahl der Artists, die bei Warner auf Basis des besagten hauseigenen KI-Discovery-Tools gesigned wurden, um 100%.
Ich habe in einem Medium-Artikel von Amar Ajawan ein Zitat von einer Labelgründerin gelesen, die ihr eigenes Label als AI-powered charakterisiert und erzählt, dass ihr Artist-zu-A&R-Verhältnis 5-mal höher ist als im Musikbranchendurchschnitt. Dabei nimmt KI vor allem die Entdeckung neuer Talente ab. Ich zitiere mal aus dem Artikel. The technology handles the initial discovery and ongoing performance monitoring, allowing our human team to focus exclusively on creative development and strategic growth.
KI kann allerdings nicht nur Metadaten und Social Media Hypes auswerten, sondern auch Musik hören, in Anführungsstrichen, und das Hitpotenzial eines Songs anhand der Popmusikgeschichte, musikalischer Hitformeln oder anderer festgelegter Parameter berechnen. Ich denke da zum Beispiel an das Musiktech-Startup Musio aus Singapur, das inzwischen zu Soundcloud gehört. Und generell werden KI-Tools für A&Rs immer vielfältiger und individueller. So wirbt das Hamburger Startup ADAR damit, dass ihr Tool mit dem Musik-Discovery-Verhalten der A&Rs individuell dazulernt und damit genau das verstärken soll, was andere Tools links liegen lassen, nämlich den Instinkt talentierter A&Rs.
KIs können also sehr viel übernehmen, was zur alltäglichen Arbeit von A&Rs gehört. Daten aus Streaming, Live und Social Media analysieren, Muster hinter spezifischen Trends oder dem Verhalten des Publikums erkennen oder auf dieser Basis Vorhersagen treffen, sagen, wie sich die Karriere eines Newcomers oder eines Midcomer-Artists potenziell entwickelt, auf Basis von Career-Twins, also ähnlichen Artists, prognostizieren, ob bestimmte Genre-Hype-Blasen platzen werden, Market-Gaps identifizieren.
Also all diese Skills zahlen auf dieselbe gute Nachricht ein für Labels und Verlage. Ein Act zu sein war auf dieser Basis noch nie so risikoarm wie aktuell. Bei vielen Labels lag die Erfolgsrate bei neuen Signings irgendwo zwischen 1:4 und 1:10. Das heißt, ein erfolgreicher Act musste zwischen 3 und 9 Signings mitfinanzieren, bei denen es eben nicht zum Durchbruch gereicht hat. Diese Streuverluste können durch die Prognosen von KI-Tools minimiert werden, also zumindest in der Theorie. Wie hoch der Anteil der Signings, die sich rechnen, aktuell eigentlich ist, das wäre wohl mal Stoff für eine ganze Masterarbeit. Looking at you, Pop Academy.
Diese Risikominimierung ist, wie du sagst, ja erstmal was Gutes. Allerdings profitieren längst nicht alle im gleichen Maße von dieser guten Nachricht. Während sich die Majors die Arbeit an eigenen AI-Tools leisten können oder entsprechende Tools einfach akquirieren, fehlt vielen Indies diese Möglichkeit einfach aus finanziellen Gründen. Für sie bleibt A&Ring Handarbeit. Und während KI die vielversprechendsten Acts schon frühzeitig für die Major-Labels aufspürt, müssen Indies darauf hoffen, dass noch Acts übrig bleiben, die unter dem Radar eben dieser KI bleiben. Kurz, die Kluft zwischen Majors und Indies vergrößert sich weiter. Und natürlich macht der große Aufschwung von KI in dem Arbeitsbereich auch manchen A&Rs Bauchschmerzen, wie sicher ihr Job eigentlich ist, wenn die KI Trends und Erfolgschancen so super gut berechnen kann.
Aber nicht alle Musikindustrie-AkteurInnen sehen in KI-Tools ein Allheilmittel für Risikominimierung. Ex-BMG-Chef Hartwig Masuch sagte der FAZ 2018 in einem Interview, computergestütztes A&R wird tendenziell dazu führen, dass viele zu sehr ähnlichen Ergebnissen bei der Suche nach Nachwuchsmusikern kommen. Aber in der Geschichte der Popmusik gibt es jede Menge Beispiele dafür, dass es sich langfristig auszahlt, gegen den Trend zu schwimmen. Das war wohlgemerkt vor 8 Jahren, dass Masuch das gesagt hat, als der KI-Diskurs noch ganz anders aussah. Der Kern von Masuchs Aussage bleibt aber bestehen. Um gegen den Trend zu schwimmen, ist ein menschliches Gehirn, das abseits eingelernter Patterns denkt, von unfassbarem Wert.
Lina, du hast dich im Vorfeld unserer Aufzeichnung auch mit Adrian Hillekamp unterhalten. Adrian arbeitet als Director A&R für den Musikverlag Concord in Berlin Und sein Take zum Thema Mehrwert von KI für den A&R-Prozess fand ich extrem spannend. Wir hören mal rein.
AI kann ein gutes Hilfsmittel sein, speziell um große Datenmengen schneller zu verarbeiten, sie zu veranschaulichen und uns somit schneller einen Überblick zu verschaffen. Das große Problem dabei ist, Daten sind reaktiv. Wenn etwas abgebildet wird, dann ist es bereits Vergangenheit. Wir können das analysieren und versuchen daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Aber wir sind ja auch immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Und wenn du etwas radikal Neues machen möchtest, dann musst du das auch erstmal machen. Du brauchst doch ein gewisses Gespür dafür, ob eine Person zum Beispiel in der Lage ist, einen Erfolg zu wiederholen. Es gibt dafür viel zu viele One-Hit-Wonder, um zu sagen, dass ein vielversprechender Datensatz auch eine glorreiche Zukunft garantiert. Und gleichzeitig gibt es aber auch so viele großartige Artists, die vielleicht noch nicht den großen kommerziellen Erfolg hatten, den aber mit dem richtigen Setup finden könnten.
Ja, ganz verzichtbar ist die Human Expertise eben nicht. Das gilt insbesondere für die Bereiche Creative Development und den Umgang mit Artists selbst. Auch wird eine KI die kulturellen Kontexte, in denen Musik passiert, also Jugendkulturszenen, gesellschaftliche Entwicklungen und so weiter, wohl nie in dem Ausmaß nachfühlen können, wie es ein Mensch kann. Eine KI kann Daten auswerten, aber Gefühle, kulturelle Communities und Schattierungen wie Humor kann sie nicht verstehen.
Ich würde gern kurz nochmal auf die Aussage von Hartwig Masuch zurückkommen, die du ja vorhin zitiert hast, Lina. In eine ähnliche Kerbe schlägt eine Aussage von Mark Mulligan, dem Gründer von Media Research. Er befürchtet durch die Digitalisierung immer stärkere Rückkopplungsschleifen in der Arbeit, wie in Zukunft Musik geschaffen und veröffentlicht wird. Konkreter heißt das, DSPs wie Spotify pushen durch ihre Algorithmen bestimmte Musikstile in besonderem Maße. Diese werden dann besonders häufig gestreamt, sind also erfolgreicher als Songs, ja, die diesen Styles eben nicht entsprechen. Dann kommt die KI, die aus neuen Releases für den A&R-Bereich filtern soll, welche Songs vielversprechend sind. Und ja, das sind dann wiederum Songs, die denselben Stil, dasselbe Genre, dieselbe Produktionsart haben, die eben die Algorithmen von Spotify und Co. pushen.
Also das Ende vom Lied ist, neue Musik wird immer maßgeschneiderter für die DSPs, aber verliert an Kreativität und Vielfalt. Mulligan sagte in einem Interview, ich zitiere, in Wahrheit haben wir weniger Auswahl, als wir glauben. Was er damit meint? Wir bewegen uns in einem Kreis, in dem digitale Tools ihre eigene Nachfrage produzieren und Musik immer gleichförmiger wird. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob A&R-ManagerInnen nicht auch eine Verantwortung tragen für musikalische Vielfalt und dafür, welches kulturelle Erbe wir für die Zukunft hinterlassen.
Ja, mich macht der Gedanke auf jeden Fall traurig, dass wir in 30 Jahren auf die 2020er zurückschauen und uns denken, ja, da klang alles irgendwie immer nur noch gleich. Glücklicherweise gibt es aber auch heute noch genug A&Rs, die mutige Signing-Entscheidungen treffen. Oder Artists, die ohne Label ihren Weg gehen und die vermeintlich geltenden Regeln für erfolgreiche Musik über den Haufen werfen. Wir hatten ja vorhin schon über Ray geredet, als ein Beispiel von vielen.
Talking about mutige Entscheidungen und Verantwortung. Immer wieder diskutieren wir ja auch, welche Verantwortung die Musikbranche in Bezug auf problematische Songtexte und Verhaltensweisen von Artists hat. Und dazu hat Jan-Simon Wolf einen sehr klaren Take, wie es um diese Verantwortung steht.
Der A&R hat die Verantwortung für das, was die eigenen Künstler veröffentlichen. Und da kann man sich auch nicht rausreden. Und wenn das Dinge sind, die man nicht teilt und die nicht in Ordnung sind, dann ist es die Aufgabe eines A&Rs, da ins Gespräch zu gehen, sich auseinanderzusetzen und sich im schlimmsten Fall auch zu distanzieren oder eben dafür zu sorgen, dass das nicht passiert. Wobei ich natürlich immer hoffe und selber auch versuche, das in einem Gespräch über Verständnis auf beiden Seiten und über einen respektvollen Austausch zu lösen. Aber wenn das nicht möglich ist, dann ist man verantwortlich und für diese Verantwortung muss man gerade stehen.
A&R-ManagerInnen sind also automatisch auch ein Stück weit Anti-Bullshit-GatekeeperInnen, ob sie es wollen oder nicht. Für diese Rolle braucht es Konfliktfähigkeit und Durchsetzungsvermögen. Und das führt mich direkt zur nächsten Frage. Wir haben geklärt, dass die menschliche Komponente des A&R-Rings allem KI-Hype zum Trotz nicht verzichtbar ist. Aber welche Skills brauchen die A&Rs der Zukunft denn, um in einer immer schnelllebigeren und datengetriebeneren Branche erfolgreich zu sein? Dazu hören wir nochmal Jan-Simon Wolf.
Ich glaube, der wichtigste Skill, den ein A&R braucht, brauchte und brauchen wird, ist Freude an Musik, Freude an Subkultur, Freude an Jugendkultur, Freude an Menschen, an Austausch mit Menschen, also Kommunikation, seien es die Künstler, seien es Businesspartner. Man braucht diese Leidenschaft, man braucht diesen Willen und man braucht diese Passion. Das soll nicht bedeuten, dass man auch die Leidensfähigkeit, die oft mit Leidenschaft einhergeht, braucht, um sich schlecht zu bezahlen zu lassen und zu viel zu arbeiten und ausbeuten zu lassen, was natürlich immer auch schnell passiert. Und ganz wichtig und ganz betont natürlich im Übrigen, besonders auch auf Seite der Künstler und KünstlerInnen. Aber ich glaube, das ist eine Problematik, die gibt's auf beiden Seiten. Und wenn man Freude an Musik hat und sich mit Musik beschäftigt, dann kann man den Künstlern, die einem selbst was bedeuten und die einem selbst auch musikalischen Mehrwert geben, fast immer auch gut begleiten und beraten. Es gibt nicht, auch das ist subjektiv meine Meinung, das eine Geheimrezept, wie es funktioniert. Es gibt mit Sicherheit Leute, die schon mal nah dran waren an so einem vermeintlichen Erfolgskonzept, das dann über eine gewisse Zeit besonders gut funktioniert. Als A&R muss man mitgehen mit dem, was passiert, dynamisch sein, flexibel sein, sich nicht irgendwann darauf berufen, das war schon immer so und das bleibt auch immer so und das ist richtig so. Das sind Dinge, die nicht funktionieren, sondern im Flow bleiben, in Bewegung bleiben, in der Situation bleiben, genießen, was man tut, genießen, mit wem man es tut. Und wenn es irgendwann aufhört, dann sollte man, glaube ich, auch aufhören, A&R zu sein, weil dann bringt es keinem mehr was, nicht einem selbst und nicht den anderen.
Freude an Musik, am Puls der Zeit bleiben bzw. der Zeit idealerweise 3 Schritte voraus sein, proaktiv sein und vor allem ein absoluter Pro im Bereich Networking sein, das sind auf jeden Fall absolute Key-Skills für A&Rs damals wie heute. Als A&R ist man ein Stück weit ein Krake, der zwischen verschiedenen Gewerken vermitteln muss und alle irgendwie mit ins Boot holen muss, um Artists zum Erfolg zu führen. Die Artists und Management selbst, das Produktmanagement, die juristische Abteilung, das Controlling- und Marketing-Team und. Dafür braucht es Kommunikationsskills und keine Angst vor Multitasking. Und auch Adrian Hillekamp hat noch ein paar Takes, was die erfolgreichen A&Rs der Zukunft mitbringen müssen.
Neben einem umfassenden Verständnis vom Musikgeschäft braucht es Fantasie, Empathie und Mut. Ein umfassendes Verständnis ist wichtig, um schnell Entscheidungen treffen zu können, einzuordnen, was möglich ist und was nicht. Wir arbeiten mit verschiedensten Nutzungsrechten und Auswertungsformen. Alles dazwischen ist unser Spielplatz. Eine Gleichung mit unendlich vielen verschiedenen Variablen, wo am Ende Magie entstehen kann. Fantasie ist wichtig, um dann zu sehen, wie viele Kombinationen eigentlich möglich sind, um kreative Ideen zu entwickeln. Empathie ist notwendig, um sich in die verschiedensten Akteure hineinzusetzen und diese Ideen dann auch gemeinsam auszuarbeiten. Passt das alles zu der Geschichte, die erzählt werden soll? Wer muss sie erzählen? Und an wen ist sie gerichtet? Am Ende braucht es dann Mut, um diese Idee noch umzusetzen, wenn du entsprechend an etwas glaubst. AI wird viele A&R-Aufgaben übernehmen können, die traditionell eine erste Vorauswahl für das Scouting oder auch Songplugging gebildet haben. Aber diese zutiefst menschlichen Züge wird es weiter brauchen. Zumal Fantasie, Empathie und Mut auch notwendig sind, um in der heutigen Zeit Songwriterinnen ordentlich zu unterstützen, die es immer schwieriger haben und oftmals viel zu wenig an der Nutzung ihrer Werke verdienen.
Wir haben Adrian quasi als besonderen Service für die Artists unter euch außerdem gefragt, was für ihn die wichtigsten Faktoren sind, um über ein Signing eines neuen Acts nachzudenken. Und diese Infos wollen wir natürlich nicht gatekeepen.
Es gibt für mich 3 wichtige Faktoren. Künstlerischer Wert, kulturelle Bedeutung und wirtschaftliche Relevanz. Zuallererst muss natürlich die Musik etwas mit dir machen. Durch gute Texte, großartige Melodien, spannende Sounds. Oder vielleicht passiert auch irgendetwas ganz Neues. Im Idealfall hat die Musik das Potenzial, auch noch mehr zu gestalten. Es kann sein, dass die Musik Menschen glücklich macht, ihnen aus der Seele spricht, eine einzigartige Geschichte erzählt oder Hoffnung spendet. Natürlich sollte es aus unternehmerischer Sicht auch einen gewissen Erfolg versprechen. Etwas konkreter ist es für uns als Verlag natürlich auch spannend, wenn Songwriterinnen sehr vielfältig tätig sein können. Wenn sie einen Radiohit in Hamburg, einen Game-Soundtrack in Tokio, einen Club-Track in London, Werbemusik in Paris oder auch das neue Stadion-Intro für ein Basketball-Team in New York schreiben können. Das gibt uns verschiedenste Möglichkeiten. Aber im besten Fall sorgt die Musik dafür, dass du etwas fühlst, die Welt ein kleines bisschen besser wird und alle Beteiligten dafür mit einem Plus rausgehen.
Der Vorteil am Verlagsbereich im Vergleich zum Label-Business ist, dass es deutlich mehr Möglichkeiten gibt, mit einem Signing Geld zu verdienen und die Zusammenarbeit oftmals langfristiger angelegt ist. Das macht aber auch einen Teilbereich des A&Rings besonders wichtig, bei dem KI-Tools nur sehr bedingt supporten können, nämlich den Bereich Artist Development, also die tatsächliche Entwicklung und der Aufbau von KünstlerInnen, egal ob es da jetzt um InterpretInnen oder um SongwriterInnen geht.
Was Artist Development bedeutet, ist tatsächlich super individuell. Darüber haben wir hier bei Deep Dive ja auch schon in Folge 11 gesprochen. Gutes Artist Development ist auf die individuellen Stärken, Schwächen und Bedürfnisse des jeweiligen Signings angepasst und ja, reicht von kreativem Support bis hin zu reiner Netzwerkarbeit. In einer Welt, in der es unzählige Möglichkeiten gibt, Musik zu machen, gibt es nicht mehr den einen Weg, in den Artists bei Labels und Verlagen entwickelt werden können. Das hat uns auch Jessica Wuttig im Vorgespräch bestätigt.
Es kommt auch total auf den Artist an. Also wie stark braucht die Person einen Austausch und die Betreuung und wie sehr ist es halt gewünscht? Es gibt Artists, die sehr, sehr eng arbeiten wollen und viel Input brauchen, auch in musikalisch übergreifenden Bereichen, und andere, die viel autonomer sind. Das beeinflusst natürlich auch, wie man am Ende wirklich zusammenarbeitet.
Dazu hören wir nochmal Adrian Hillekamp.
Die ideale Zusammenarbeit zwischen Artist und A&R ist vor allem geprägt von einem Vertrauen, dass da jemand an deiner Seite ist, der dich auf deinem Weg unterstützt. Und auf diesem Weg gibt es so viele Herausforderungen, die vor allem von einem wirtschaftlichen Druck erzeugt werden. Was nicht unbedingt bedeuten muss, dass eine Karriere daran dann auch zerbricht. Es gibt genügend heute als gefeierte Kunstwerke geltende Gemälde, die einst mal eine Auftragsproduktion waren und nicht unbedingt ein künstlerisches Statement. Also aus so einem Druck kann dann auch etwas Bedeutsames entstehen. Aber so ein Druck erfordert eben auch eine ordentliche, verständnisvolle Kommunikation und auf A&R-Seite die Bereitschaft, sich auch intern für seine Künstlerinnen einzusetzen, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Grundsätzlich glaube ich, dass Artist Development nie aufhört. Wenn ein Signing funktioniert, dann gibt es eben nur mehr Spielraum. Und hier haben die Musikunternehmen einen großen Vorteil, die entsprechend Geduld haben können.
Adrian spricht da etwas an, das ich aus meiner eigenen Arbeit als A&R-Managerin noch sehr gut kenne. Du trägst als A&R die Verantwortung für beide Parteien, also den Verlag oder in meinem Fall das Label, für das du arbeitest, und für die Artists, die du signst. Du bist ein Stück weit der Kautschuk zwischen den Träumen und Ambitionen deiner KünstlerInnen und den wirtschaftlichen Interessen deiner Firma. Das ist super, wenn beide Parteien dieselbe Idee von der Zusammenarbeit haben, die jeweiligen Ziele ein Match sind und die gemeinsamen Pläne am Ende auch aufgehen. Herausfordernd wird es dagegen, wenn dem nicht so ist.
Es gibt so einen schönen, leicht zynischen Spruch. Wenn eine Artist-Karriere gut läuft, ist der Artist schuld. Und wenn sie schlecht läuft, dann ist der A&R schuld. Lässt sich auch flexibel durch Management austauschen. Am Ende eint beide Positionen, dass es nicht nur die kreative Vision und das Verständnis für Musik braucht, sondern auch und vor allem massive People-Skills.
Denn trotz des Siegeszuges von KI, auch im Bereich Artist und Repertoire, bleibt der Beruf des A&Rs ein People's Business. Dass das so bleibt, ist keine diffuse Hoffnung, sondern offenbar auch etwas, von dem die HR-Abteilungen großer Musikfirmen selbst überzeugt sind. So gibt es bei Sony Music seit 2021 die A&R Academy, ein 12-monatiges Trainee-Programm für aufstrebende A&Rs, bei dem mehrere Sublabels durchlaufen werden und mit Sicherheit mehr gelernt wird, als KI-Analysen zu lesen und TikToks zu schauen.
Zugleich sind die Umbrüche in der Musikbranche wohl nirgendwo so unmittelbar und klar nachspürbar wie in den Büros von A&R-ManagerInnen. Wer gesigned wird, zu welchen Konditionen und mit welchen Verträgen und ja, wie die Talente von morgen entwickelt werden, das alles passt sich regelmäßig an die neuen Realitäten des Business an. Dass heute ein nicht unwesentlicher Teil des A&R-Budgets nicht unbedingt in die Entwicklung neuer Artists geht, sondern in den Kauf von etabliertem Repertoire, dass KünstlerInnen erst gesigned werden, wenn sie auf TikTok durch die Decke gehen und dass Deals immer flexibler, kurzfristiger und mit mehr Eigenleistung der Artists gestaltet werden, sind Symptome für diese Entwicklung.
Und wir sind ja noch lange nicht am Ende dieses Wandels angekommen. Der Copyright- und Innovationsexperte Tommaso Rocci hat in einem Beitrag auf dem Chartmetric-Blog die Prognose gewagt, dass sich die Aufstellung von A&R-Teams grundsätzlich verändern werde. Er geht von einer Aufteilung aus in ein Data-Team, das sich eben mit möglichst passgenauen KI-Prognosen um neue Talente befasst, und in ein Cultural- and Production-Team. Letzteres identifiziert aus den Daten dann die echten Talente. Es versteht, wie die Branche tickt, wo ein Musikact an aktuelle kulturelle Needs anknüpft und wie man einen Artist positioniert. Als dritten Teil moderner A&R-Teams nennt Rocci einen Bereich, den er Artist Relations and Mental Health nennt. Hier geht es um den menschlichen Teil der Zusammenarbeit zwischen Label bzw. Verlag und Artist und auch darum aufzupassen, dass die Artists in diesem Strom aus Daten und Erfolgsdruck nicht unter die Räder kommen.
Besonders schön finde ich, wie Rocci die Zukunft der Arbeit von A&Rs mit folgenden Worten beschreibt. Even if supercomputers end up ruling the world, A&R is and will always be a matter of brain and heart. Was man zweifelsohne sagen kann, wie auch immer die Branche sich entwickeln wird, natürlich sind die A&Rs im Vorteil, die sich auf den stetigen Wandel einstellen, neugierig und anpassungsfähig sind und es schaffen, ihre Artists in diese schöne neue Musik-Business-Welt mitzunehmen. Dazu hören wir zum Abschluss nochmal Jan-Simon Wolf.
Wir arbeiten in einer Branche, die extrem flexibel, extrem dynamisch, extrem jung, extrem innovationsgetrieben ist. Wenn in der Branche irgendwann keine Shifts mehr stattfinden, dann ist sie zu Ende. Deswegen bin ich froh um alles, was passiert. Ich glaube, da muss man sich oft drauf einstellen. Das ist auch irgendwie der Reiz dieser Industrie. Und ich bin gespannt, was da in Zukunft alles noch kommt und passiert.
Und da sind wir auch schon am Ende unseres Deep Dives in das Arbeitsfeld der A&Rs der Zukunft. Bevor wir uns aber von euch trennen, gibt's hier noch unsere Lieblingskategorie, die gute Nachricht aus der Branche. Lina, ich finde, du bist mal wieder dran und kannst uns da eine Good News präsentieren. Schieß los.
Nichts lieber als das. Meine Good News ist, die Bewerbungsphase der Music Business Summer School ist noch bis 30. Juni geöffnet. Ich finde, das ist ein total wertvolles Angebot und zwar nicht nur für Leute, die neu in der Branche sind. Ich habe vor 2 Jahren die Music Publishing Summer School belegt und für mich war das echt ein riesiger Mehrwert, mal in das für mich bis dahin komplett fremde Themenfeld Copyright und Musikverlagswesen einzusteigen. Deshalb finde ich, ist es eine echt tolle Nachricht, dass es dieses Angebot auch 2026 wieder gibt und ja, von mir persönlich eine klare Empfehlung, sich da mal zu bewerben und ein bisschen vielleicht auch gewerkfremde Luft zu schnuppern.
Ja, Knowledge, immer eine gute Nachricht. Danke fürs Teilen, Lina. Danke natürlich auch an unsere ganz wunderbaren ExpertInnen in dieser Folge Reeperbahn Festival Deep Dive. Das waren Jan-Simon Wolf, Adrian Hillekamp und Jessica Wuttig. Wir wissen, dass A&Rs echt nicht gern aus dem Nähkästchen plaudern. Umso toller, dass ihr uns für Gespräche zur Verfügung standet. Danke außerdem an unser tolles Team hier im Studio von German Wahnsinn, an Lou, Michi, Hajo, Dominik, Nele und auch im wohlverdientesten Urlaub überhaupt an Luisa und an Lisa und das ganze Musikwoche-Team. Und last but not least natürlich danke an dich, Lina. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken.
Natürlich auch an dich, danke, lieber Alex, dass du für diese Musikbranchen-Nerd-Talks immer so am Start bist. Das weiß ich ja zu schätzen. Danke euch allen da draußen, dass ihr wieder dabei wart bei Reeperbahn Festival Deep Dive, eurem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Und ja, wenn ihr Feedback habt, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Die E-Mail-Adresse ist deepdive-klein-und-zusammen@reeperbahnfestival-klein-und-zusammen.com. Lasst uns wie immer gerne Bewertungen da, Kommentare. Wir freuen uns immer mega, euer Feedback zu bekommen. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche: Alex Babian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung: Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio: German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis bald zum nächsten Deep Dive.
Tschüss.